Hallo und herzlich willkommen heute zur 149. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mit der heutigen Episode starte ich eine Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Ich spreche mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf ausgesetzt waren. Da die Lese mittlerweile überall abgeschlossen ist, kann ihr Verlauf bilanziert und erste Einschätzungen hinsichtlich der Güte der geernteten Trauben getroffen werden. So viel sei vorweggenommen. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. Stimmen aus Österreich und Italien habe ich nämlich ebenfalls eingeholt. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltaubefall, günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, zum Teil heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachten Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der zweiten Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die sehr schnell groß werden, neigen dazu, sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in manchen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gingen gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch wenige Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Doch wo der Zustand der Trauben ein weiteres Zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese, für viele Betriebe wohl die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das, zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand, machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer Riesenherausforderung. Nun aber zu den Interviews mit den Protagonisten, den Winzerinnen und Winzern, die das alles handeln mussten. Wie sich die Dinge aus ihrer Sicht darstellen, welche Entscheidungen sie getroffen und wie sie die Herausforderungen angepackt haben, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen. Tag für Tag werde ich eine Episode veröffentlichen, 2 Wochen lang mit insgesamt 14 Winzerinnen und Winzern. Das ist nicht nur eine exzellente Gelegenheit, den Weinjahrgang 2023 zu verstehen, sondern es bringt zudem viele Einsichten über die Faktoren, die die Stilistik und den Geschmack eines Weins im Entstehungsprozess zu beeinflussen. Und es zeigt, an welchen Stellschrauben die Winzerinnen und Winzer drehen können, wie sie sich vorbereiten können, um dann den Witterungsbedingungen nicht gänzlich ausgeliefert zu sein. Das zeigt nicht zuletzt der Blick auch nach Italien, wo in 2023 Gefährdungen auftauchten, die viele Winzerinnen und Winzer deshalb nicht gut in den Griff bekamen, weil ihnen der Umgang nicht oder nur wenig vertraut war. Ich starte die Reihe heute mit Randolf Kauer, der bis vor kurzem ja in Geisenheim den Lehrstuhl für ökologischen Weinbau innehatte. Seine Forschungsschwerpunkte kreisten dort um den Ökoweinbau und zielten auf die Weiterentwicklung dieses Anbausystems, insbesondere auf die Bereiche Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Pflanzenschutz. Das ist Vergangenheit. Randolf Kauer wurde kürzlich emeritiert und kann sich nun gemeinsam mit seiner Tochter Anne seinem Weingut in Bacharach widmen. Wie er den Weinjahrgang 2023 erlebt, welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, um den Herausforderungen zu begegnen, erfahrt ihr im Interview, das ich vor ein paar Tagen mit ihm geführt habe. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode mit Randolf Kauer. Los geht's! Lieber Randolf, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast Genuss im Bus und schicke einen herzlichen Gruß nach Bacharach an den schönen Mittelrhein.
Ja, ganz herzlichen Dank. Der Gruß, den nehmen wir gerne entgegen und völlig entspannt, weil wir sind am Freitag mit der Ernte fertig geworden.
Ja, das seid ihr sicherlich nicht die allerletzten, aber ihr zählt dazu den letzten. Ich habe gerade noch ein Gespräch mit der Mittelmosel gehabt, da sind die Jungs noch im Gange. Wenn du mal mit mir jetzt gemeinsam in den nächsten Minuten zurückblickst auf den Jahrgang und wir sozusagen jetzt ganz am Anfang mal ans Ende gehen und du guckst mal hin, bevor wir uns dann nochmal mit den Anfängen des Jahrgangs beschäftigen, du guckst am Ende mal hin, wie zufrieden bist du und was glaubst du sind die Stärken und was vielleicht auch die weniger starken Seiten dieses Jahrgangs?
Also rundherum bin ich noch ganz zufrieden mit dem Jahrgang, aber er hat uns gerade jetzt in den letzten Wochen in der Ernte und in der zweiten Hälfte der Ernteperiode eigentlich ganz erheblich was abverlangt, weil der September natürlich viel, viel zu warm war. Und dabei alles, was vielleicht an Fäulnis so langsam sich angebahnt hatte, in einer Geschwindigkeit explodiert ist, wie man es kaum erlebt hat oder wie ich es kaum erlebt habe bis dato. Und von Botrytis vor Botrytis, wie ich immer sage, habe ich keine Angst. Durchaus mal ein förderlicher Bereich, auch beim Riesling insbesondere, den wir ja hauptsächlich haben. Aber natürlich andere Fäulniszustände in Richtung Essig sind nicht akzeptabel und mussten penibelst raussortiert werden. Und das war natürlich in dieser warmen Phase, hat sich das sehr stark weiter schnell entwickelt.
Im Ergebnis zufrieden oder nur ein bisschen zufrieden?
Nee, im Ergebnis schon zufrieden, aber wir haben, ich sag mal, wenn du die Erntemenge ansprichst, denke ich schätzungsweise 25-30% aussortiert. Ja.
Okay.
Und auf der anderen Seite hat natürlich die Temperatur und das gute Wetter dazu geführt, dass die Rieslinge auch im Mostgewicht weiter marschiert sind und also alles um die 90 Grad liegt. Sodass es also ein bisschen schwieriger wird, einen etwas leichteren Riesling dieses Jahr anzubieten. Sehen wir mal, was die Gärung noch bringt. Es ist ja auch nicht immer gesagt, dass die Gärung immer die volle Alkoholausbeute mit sich bringt, sondern dass auch ein bisschen weniger bei rauskommt und dass dann auch mit 90 Grad noch leichtere Weine entstehen.
Okay. Gehen wir mal zurück an den Anfang. Wie ging es los im Jahr? Was kam von 22 vielleicht noch mit, was zum Beispiel Wasserversorgung etc., was in 23 dann sich zunächst auch mal bemerkbar gemacht hat und wie verlief dann sozusagen das erste Vierteljahr?
Ja, also mit 22 im Kreuz bzw. in der Erinnerung war natürlich die große Trockenheit in 22 und die ausgeprägte Hitze über die ganze Vegetation der entscheidende Punkt für die Jahrgangsentwicklung. Und wir haben ja damals oder in der Zeit 22 mit dem Riesling das Problem, ich sage jetzt mal das Problem gehabt, dass wir mit den Mostgewichten nachher nicht mehr dahin kamen, wo wir vielleicht hätten wollen. Also 90 Grad war nur in ganz seltenen Fällen zu erreichen. Hat sich eher die 80 gedreht, weil einfach das Wasser gefehlt hat. Und dann auch die Photosynthese natürlich nicht mehr die Leistung bringt. Und genau das Umgekehrte haben wir jetzt praktisch erreicht oder gesehen in 23, wobei wir ja auch da in ein sehr trockenes Jahr gestartet sind. Ja. Auch da hatte ich Bammel im Juni und auch im Juli mein Gott, jetzt setzt sich das fort aus 22, bitte nicht schon wieder. Dann wird es nämlich ganz eng. Und dann kam der nasse, feuchte August und hat praktisch das aufgefüllt, was gefehlt hat und dazu geführt, dass die Bären natürlich auch ordentlich in die Größe gegangen sind, die Photosynthese angeleiert wurde und damit auch die hohen Mostgewichte, die wir jetzt haben, noch ihren Ansatz gefunden haben.
Austrieb war bei euch wann?
Der Austrieb, ach Gott, das war so irgendwie 15, 20. April rum.
April, ja.
Wir sind ja immer noch relativ spät hier am Mittelrhein, aber eigentlich relativ normal.
Mhm. Und dann die Eisheiligen kommen ja kurz später, da gab es aber dieses Jahr kein Problem, ne?
Da gab es zum Glück kein Problem. Es ist ja zunehmend schon dann eine Sache, je früher wir mit dem Austrieb sind, desto gefährlicher werden die Spätfröste. Und war kein Problem, wir haben da nichts eingebüßt. Das heißt, ich war eine kleine Nacht, da ging es mal ganz kurz beim Muscaris. Wir haben ja ein bisschen was mit Piwi-Rebsorten gepflanzt. Mhm. Und der Muscaris ist natürlich extrem früh und auch ein bisschen empfindlich. Da gab es ein paar Knospenausfälle, aber das ist marginal gewesen.
Jetzt im Rückblick, was waren die wichtigsten weinbaulichen Pflegemaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen bis hin auch zum Pflanzenschutz, die man unabdinglich tun musste, um das gut in den Sommer, in die zweite Jahreshälfte zu bringen?
Also ich habe schon Ende letzten Jahres die Parole hier ausgegeben und habe das auch meinen Kollegen empfohlen, etwas mehr sich um die Bodenbearbeitung zu kümmern. Das heißt also, keine Standardbegrünung weiterzuführen, sondern auch durchaus mal den Mut zu haben, aufzubrechen. Vielleicht auch jede zweite Zeile nur, dass wir nicht ganz komplett blank sind, das wollen wir ja nicht. Aber um einfach die Wasservorräte weiter zu schonen, die ja aus 22 und den Jahren zuvor, wir haben eigentlich keine Wasservorräte. Schon gar nicht in den Steillagen, wo wir praktisch auf dem Schieferfelsen stehen und nur wenig Bodenauflage haben. Und von daher haben wir Bodenbearbeitung intensiviert, auch im Unterstockbereich. Also wir konnten mit der Raupe am Seil erstmalig mit der Rollhacke fahren. Mhm. Und da habe ich einen guten Kollegen, der das für mich macht. Und da haben wir ein bisschen drin gebastelt und der hat also den Unterstockbereich mal kräftig bewegt. Und das war gut, weil auch dort ist ja dann auch die Begrünung mehr oder weniger bei uns Standard, weil wir ja kein Herbizid einsetzen und mit dem Unterstockbereich eigentlich nur mit der Motorsense unterwegs sind oder auch mal mit der Hacke. Parallel habe ich auch gesagt, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir die Stickstoffmobilisierung ein bisschen nach vorwärts führen, denn die letzten Jahre mit der Trockenheit hat da auch wenig gebracht und habe ich dann also die Standorte, die etwas rückgängig oder sagen wir mal etwas kleiner in der vegetativen Masse waren, im Holzertrag, habe ich mal ein bisschen Stickstoff gegeben in Form von einem organischen Humusdünger. Mhm, und in Verbindung mit der Bodenbearbeitung hat das natürlich dazu geführt, dass die Anlagen auch ordentlich ins Jahr gekommen sind. Und auch die Jungfelder, die Trockenheit, wir haben nichts bewässert, in 22 nicht und in 23 auch nicht. Dass selbst die Jungfelder das gut überstanden haben. Natürlich ein reduzierter Wuchs, aber sie leben und sie leben sehen gut aus. Mhm, und das war für mich entscheidende Vorgabe für dieses Jahr. Und so war ich ganz glücklich, bis dann, sag ich mal, in den August es mit dem Regen, mit dem Niederschlag losging, der natürlich viel war, ja, einfach zu viel. Und der dann natürlich dazu geführt hat, dass diese ganzen Aspekte der Wüchsigkeit, die ich eigentlich fördern wollte, nochmal mehr gefördert wurden.
Mhm. Wie habt ihr es denn vorher schon mit der Laubwand gehalten? Also es war ja dann doch trocken und es war warm schon im Mai, im Juni, Anfang Juli auch noch. Habt ihr da sozusagen sehr viel Laub auch stehen lassen oder habt ihr dann einen Mix gemacht, rechte, linke Seite?
Nee, wir machen da, ich meine, auch da sind wir ja im Steilhang immer auf das Minimalste oder das Wichtigste begrenzt, sonst würden wir zeitlich gar nicht klarkommen. Aber meine Vorgabe ist eigentlich immer, wir beginnen praktisch mit der abgehenden Blüte, mit der Entblätterung der Laubwand, aber auch nur auf der Ostseite. und nur sehr moderat. Wir wissen ja, dass der Riesling mit starker Besonnung, gerade im Zeitraum nach der Blüte, schon reagiert, dass er entsprechende Petrolvorstufen bildet, die ich eigentlich nicht haben will. Also von daher sehr moderat. Und das war eigentlich auch gut, weil wir hatten keine Sonnenbrandschäden und sowas, also gar nichts gewesen. Vor allen Dingen, weil wir auch die Westseite nicht entblättert haben, die ja vornehmlich die Sonne abbekommt. Und natürlich auch, wenn es mal zu einem Regen, Hagelereignis kommt oder was, ist die Westseite bei uns immer das Problem. Von daher immer die Ostseite, die wir ein bisschen luftiger halten. Und ja, und das ist dann eine einmalige Angelegenheit, vielleicht in den besonderen Lagen, beziehungsweise in den Weinbergen, in denen wir für besondere Weine unterwegs sind, dass wir dann nochmal ein bisschen nachentblättert, aber meistens erst gegen Ende der oder gegen Ende der Reife, also kurz vor der Ernte. Und das haben wir hier und da gemacht, aber das wäre nochmal vielleicht ein Punkt gewesen, der noch einen gewissen Vorteil gebracht hätte, weil ja, wie gesagt, in der Ernte durch die hohe Temperatur und die Wüchsigkeit der Beeren und diese Fäulnisweiterentwicklung da schon erheblicher Druck war.
Da wäre dann mehr Luftigkeit reingekommen, ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Das heißt aber, ihr seid gut in die zweite Jahreshälfte gekommen. Ihr habt den Boden aufgemacht, auf zum Teil mehr als sonst. Ihr habt Stickstoff gegeben, du hast die Laubwand ein bisschen bearbeitet, aber nicht extrem viel. Das heißt, diese trockene Phase, die es ja da gab im Frühsommer, habt ihr gut überstanden. Und das eigentliche Problem tauchte erst auf, als es dann anfing, ordentlich zu regnen.
Ja, ich meine, wir hatten ja im Winter auch gewisse Niederschläge, also es war schon ein bisschen was aufgefüllt und das hat natürlich bis zu diesem Zeitpunkt gereicht. Auch nach der Blüte, dann, wenn die Beeren sich entwickeln und das Zellwachstum sehr stark ist, da braucht die Rebe sehr viel Wasser. Und zu dem Zeitpunkt wurde es schon so langsam knapp, aber durch unsere, ich sage mal, vorbeugenden Maßnahmen war es noch gut und von daher war auch der Traubenansatz schön und ich war ganz glücklich. Da habe ich gesagt, oh, wenn das alles heimkommt, dann kriegen wir einen guten Herbst in Menge und hoffentlich auch Güte. Und dann kam es natürlich wieder ganz anders. Mhm. Ne?
Mhm. Also es gab Regen, gab es dann mit dem Regen tauchte wahrscheinlich Fäulnis auf, ne, mit der Zeit.
Ja, das ist ja dann, sind verschiedene Aspekte. Also meistens ist es so, dass die Traube ja dann in sich weiter wächst und sich einzelne Beeren abdrücken, wenn sie sehr kompakt sind. Ja. Jetzt ist das Kompakte bei den Trauben nicht unbedingt unser Problem, aber es lässt sich nicht vermeiden unter solchen Bedingungen, dass sich einzelne Beeren abpressen und dann auch schon Saft austritt oder zumindest dann auch Fäulnis beginnt, die man noch gar nicht so richtig sieht. Ne? Also die Traube sieht von außen noch ganz passabel aus. Und wenn dann die Bedingungen weiterhin gut sind, dann warm, dann bilden sich solche Essignester, einzelne Beeren, die dann in der Traube, die ansonsten wirklich schön aussieht, natürlich diese Ecke zerstören. Und die musst du raussortieren, weil das kann man nicht akzeptieren. Und hinzu kam dann natürlich noch, naja, wenn der Riesling mal 85 Grad hat, 80, 85 Grad, dann kommt auch natürlich Botrytis dazu. Und wie gesagt, vor der habe ich keine Angst, da hätte man jetzt sagen können, okay, wow, ein super Jahr, wir könnten noch ein bisschen was auslesen oder Bärenauslese machen oder Trockenbärenauslese machen. Da wäre schon Material für da gewesen, aber ehrlich gesagt, das noch in der Zeit, unter dem Druck auch der Essigfäule zu machen, da habe ich gedacht, nee, jetzt müssen wir sehen, dass alles gesund oder auch Botrytis-Faule schon da mit nach Hause darf. Aber jetzt können wir nicht noch anfangen, auslesen zu selektieren. Da fehlt uns jetzt einfach die Zeit und die können wir uns jetzt auch nicht nehmen.
Traubenhalbierung hätte auch nichts gebracht. Da war es wahrscheinlich zu spät für dann, ne?
Das habe ich noch nicht gemacht, also vielleicht jetzt in den jüngeren Anlagen, die noch sehr kräftig im Wuchs sind, ja, aber ansonsten ist das bei uns eigentlich weniger üblich, weil auf diesen Schieferverwitterungsböden, die sind eh schon mager und die Trauben haben nie mal die Kompaktheit, wie ich sie aus dem Rheingau kenne oder aus der Pfalz oder Rheinhessen. Das ist immer schon ein etwas kleineres Geschäft. Man sieht es ja auch an unseren Erträgen, also wir liegen immer noch, wir haben jetzt noch knapp unter 50 Hektoliter doch noch geerntet und da bin ich noch ganz zufrieden mit. Ne? Aber zu 50 ist das, 50 ist der Standard.
Ich meinte jetzt auch nicht, um die Erträge noch zu reduzieren, sondern um sozusagen den Druck, der dann auf die größer werdenden Beeren ausgeht, wenn die Traube immer größer wird, dass da mehr Platz gewesen wäre dann.
Ja, das hätte man da vielleicht hier und da noch machen können, ja, oder frühzeitig rausschneiden, aber nachher hat es dann so ausgesehen, du hast jede einzelne Traube, die du abgeschnitten hast, musstest du dir anschauen.
Ja, ja. Und rauspitchen dann. Ne? Ja.
Vorne gut, hinten zwei, drei Beeren, die eine Essigfäule hatten und die mussten raus. Du hast die Traube gedreht und rausgeschnippelt. Mhm. Und das hat natürlich viel Zeit erfordert und gute Nerven. Und zum Glück hatten wir eine gute Truppe, die das sehr schön gemacht hat. Ich war heute mit Anne im Keller und haben alles mal durchgecheckt und ist alles einwandfrei und keine irgendwie Essignoten oder sowas im Bestand.
Also es ist alles im Gärprozess.
Ist alles im Gärprozess und ja, aber ich meine, wir lesen ja in diese kleinen Kisten rein mit etwa 12 bis 15 Kilo und die werden alle einzeln ausgeleert von Hand in die Presse beziehungsweise in die Mühle und da kann ich mir quasi jede Kiste selbst nochmal angucken. Mhm. Und das tue ich auch und riech da rein. Und das war also wirklich top. Unsere Leute haben super gearbeitet.
Im Jahresverlauf nochmal geguckt, wie war die Situation mit Peronospora, Oidium? Mhm. Wie war das mit Schädlingen?
Ja, ja. Klar, als Biobetrieb hast du da ja auch immer ein gutes Auge drauf zu haben. Pero war kein Thema. Also zumindest hier bei uns nicht. Ich wüsste auch jetzt nicht, dass irgendwo in Deutschland das ein Thema war. Andererseits haben wir es ja von Bordeaux oder von Italien gehört. Da waren ja auch schon einige Interviews fällig dieses Jahr. Mhm. Und ja, die Pero war es nicht, aber Oidium musste man sehr aufpassen. Wie gesagt, warme Tage, kühle Nächte, Tausituationen oder sagen wir mal hohe Temperaturamplituden zwischen Tag und Nacht. Das führt zu Oidiumdruck. Und dann sind die einzelnen Rebsorten natürlich nochmal unterschiedlich anfällig. Der Riesling ist jetzt ja nicht so dramatisch anfällig, von daher haben wir das gut im Griff gehabt. Aber selbst bei den Piwis muss man aufpassen, dass man da die Bespritzungen sitzt. Also drei Behandlungen, vielleicht eine vierte. Bei den Piwis war auch dieses Jahr allein aus Oidiumgründen angesagt. Mhm.
Generell, wie oft seid ihr durch die Weinberge gefahren, um Pflanzenschutz zu betreiben?
Wir haben 9 Behandlungen gemacht.
9 Behandlungen.
Also eigentlich ganz normal.
Ganz normal für euch.
Ja, ja. Okay. Also 8 bis 9, mehr machen wir nicht. Und wir haben Ende Juli, ich glaube 24. Juli habe ich die letzte Spritzung gemacht.
Okay, also letztlich bevor der große Regen kam, ne?
Ja, also wir haben die letzte Behandlung gegen Oidium hauptsächlich und Peronospora Ende Juli gemacht. Und dann, wenn sich das Wetter dann so ändert, wie das dieses Jahr war, also ab August so nass, dann ist auch selbst mit einer weiteren Spritzung, vielleicht mit Botrytiziden, wie es ja im konventionellen Bereich dann möglich ist, auch nichts mehr groß zu wollen. Also die Bedeutung dieser Mittel hat sich eh verringert, nachdem die Laubwandgestaltung, sprich auch das Entblättern, quasi zum Standard geworden ist und damit auch die Botrytis-Anfälligkeit der Beeren und Trauben deutlich verringert. Das ist eigentlich der Stellhebel und die Wirksamkeit insgesamt, um Botrytis vorzubeugen. Die einzelnen Präparate können dann nicht mehr allzu viel retten, wenn es mal so dick kommt wie dieses Jahr.
Und die Ernte begann dann wann?
Ja, wir haben ja angefangen mit den Piwis, mit dem Muscaris natürlich sehr früh. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe ja meinen Kalender noch hier. Wann war ich denn da draußen? Ja, am 9. Am 9. haben wir den Muscaris gelesen, 9. September. Mhm. Und der hatte schon 112 Grad Öchsle.
Oh.
Ja, er war eindeutig zu spät. Aber es ist ein wunderbarer Wein geworden. Und dann haben wir am 16. September mit Cabernet Blanc und Souvenir Gris weitergemacht.
Okay.
Und dann ging es auch in die Spätburgunder. Wir machen ja hauptsächlich Rosé. Und aber natürlich auch für Rosé ist für mich die Maßgabe gesunde Trauben. Und auch da ging es los mit der Sortiererei. Obwohl wir schon die lockerbärigen Klone haben, Oskar Eisenheim oder auch den Mariafeld. Die Erntemenge war sehr gut noch, auch trotz Verluste durch das Raussortieren, hat halt länger gedauert, aber da war ich noch sehr zufrieden, Mostgewicht gestimmt, Erntemenge gestimmt. Und nachdem das zu Hause war, ging es dann schlagartig mit dem Riesling weiter, wo ich eigentlich noch dachte, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, aber nee, wann haben wir? 30. September. Mhm. Ja, da ging es los. Oder es ging auch schon in der Woche. Am 26. haben wir noch rot gelesen. Ja, ja, da ging es los mit dem Riesling. Und da war es auch schon, da konnten wir schon sehen, oh, das wird dieses Jahr, muss man zügig durch. Ne?
Weil?
Das war schon alles ziemlich reif. Die Mostgewichte waren dann doch schon hoch.
Mhm.
Und der Fäulnisanteil hat sich schon sichtbar gemacht. Und natürlich, aber was man feststellt, auch das nochmal ein Aspekt, in den guten Lagen, also die Südhänge, die auch der Entwicklung immer ein Stück weiter vorwärts sind, da war natürlich dieses Geschehen auch schon im Gange. Ne? Und dann haben wir ja so ein paar Lagen, die sich im hinteren Talbereich bewegen, also da Marnebach Richtung Hunsrück raus, oder auch hier an der Burg Stahleck in Bachach, das ist ein Osthang, da ist alles ruhig gewesen. Ne? Also die waren hinten dran und da ist es auch immer ein bisschen kühler, die liegen ein bisschen höher. Und ich muss sagen, am letzten Tag der Ernte, also letzten Freitag, und das war ja dann der 13. Oktober, haben wir mit noch die gesündesten Trauben vom Riesling geerntet in dieser späten Lage im Westhangbereich.
Aus den ehemals eh weniger guten
Lagen. Genau. Und auch da mit gleichen Mostgewichten wie den anderen Weinbergen, die wir zuvor gelesen haben. Also unter den Bedingungen sind die Lagenunterschiede, was das Zuckergehalt angeht, dann eher gering. Aber die Säure ist dann auch immer der Punkt, also auch in den wärmeren Lagen die Säure niedriger, bei 7,75 und bei den anderen späten Lagen die liegen wir da bei 8,5 oder auch mal 8,8. Also eigentlich eine wunderbare Range für einen Riesling.
Ja.
Von daher denke ich, das wird was. Aber diese Entwicklung zeigt sich schon seit mehreren Jahren, dass wir da ein bisschen umsteuern müssen und gucken, wo wir zukünftig Riesling noch anpflanzen, um da hier auch das Optimale weiterhin rauszuholen.
Ich bin ja nicht dafür, dass man zu früh großartige Theorien aufstellt, aber in der Hinsicht kann man doch mal überlegen, ob man da nicht sogar um eine gewisserweise Umbewertung der Lagen gar nicht mehr umhinkommt.
Da sprichst du ein interessantes Thema an, ja, genau. Ich sag's ja auch, was man die Lagenklassifikation, große Gewächslagen, die ja bestehen, da ist es schon so, dass es da eher früh gelesen wird mittlerweile. Ja. Das sind zum Teil die ersten Lagen, die gelesen werden.
Richtig, ja.
Die natürlich auch entsprechend getrimmt sind. Vom Ertrag sind sie dann klein gehalten und die sind dann auch schon früh reif. Und die Weine, ich meine, ich habe jetzt einiges probiert, aber die sind einfach noch auch schon toll, ja. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn die früheren Zeiten, wenn wir die im Hinterkopf haben, wo wir dann im Mittelalter, also wir sind ja über Jahre, fast Jahrzehnte, sind wir vor dem 15. Oktober doch nicht raus in die Rieslinglese. Mhm. Jetzt sind wir am 15. Oktober fertig.
Ja.
Und was wir da meistens Ende Oktober oder Anfang November gelesen haben, das waren die größten Weine, die ich mir immer, die ich im Hinterkopf habe, mit einer wunderbaren Aromatik und Kühle und Säure und eine Finesse ohne Ende. Das muss man jetzt in den großen Gewächslagen oder sagen wir in diesen großen ersten Lagen, muss man das auf eine ganz andere Weise hinkriegen.
Ja. Ja.
Und das geht eigentlich nur noch früh. Und ob das dann.
Ob dann die geschmacklich-aromatische Komplexität mit im Boot ist, ist eine andere Sache. Die Säure kann man, Säure und Mostgewicht, denke ich, das kriegt man hin.
Ja, das kriegt man hin, aber die Aromatik ist der entscheidende Punkt und die kommt ja eigentlich erst spät und die kommt, wenn es kühl ist.
120 Tage sind besser als 95.
Ja. Und das ist auch, das wird auch so bleiben beim Riesling. Und da werden die, muss man schon gucken, ob die Lagen, die man da klassifiziert hat, auch in Zukunft, ja, noch das Potenzial haben. Oder die haben da natürlich das Potenzial, aber ob es nicht in den anderen mindestens genauso gute Weine gibt.
Ja, das Problem haben wir in vielen Nachbarländern auch. Ne? Also, was entstehen da für tolle Weine in der Haute Côte mittlerweile?
Ja, klar. Also, und die entscheidenden Faktoren sind nachher, wie ist die Wasserversorgung von dem Ganzen und wie sind die Temperaturen in diesen Lagen? Ja? Das wird das entscheidende Kriterium sein und wo es dann in den manchen Jahren dann auch kritisch wird. Ja. Ich sag mal, 22 war es auch in diesen Lagen war schwer, mit dem Riesling in die entsprechende
Moskau. Die Jahre wird es geben, ja. Ja.
Und die werden zunehmen oder müssen wir mit berechnen. Ja.
Was sind die Hauptlearnings, Arnulf, die du mitnimmst für die Zukunft aus diesem Jahrgang?
Aus 23?
Ja.
Okay. Also ich würde das auf jeden Fall wieder so angehen, wie ich getan habe, mit bezüglich der trockeneren Jahre vorneweg. Müssen wir sicherlich wieder mit rechnen und würde jetzt auch da die Bodenbearbeitung nicht wieder extensivieren, sondern würde es auf dem Level halten wollen. Also insbesondere im Unterstockbereich. Ein bisschen Bewegung, das können wir jetzt machen. Das ist für mich ein wichtiger Faktor, den wir mit Seilzuchttechnik an der Raupe jetzt bewerkstelligen können, um die Rebe in ihrer Wüchsigkeit zu unterstützen, weil ich mit weiter Trockenheit rechne. Ich würde auf jeden Fall sehen, dass wir vielleicht die Laubarbeiten noch ein bisschen intensivieren. Und wir haben bis jetzt meist mit Hand entlaubt und dass man dann vielleicht doch nochmal hier und da auch mit der Maschine reingeht, weil es zeitlich nicht anders zu leisten ist. Mhm. Auf jeden Fall mehr Abdeckung noch, also die Gassen, die wir nicht bearbeiten, auf jeden Fall mehr abdecken mit Holzhäckselmaterial, was ich hauptsächlich nutze, um die Transpiration, die Verdunstung des Wassers nochmal zu reduzieren. Mhm. Und das wird der entscheidende Punkt sein. Also es dreht sich letztendlich ums Wasser, ums Wassermanagement und damit auch dann um die Mineralisation der Nährstoffe, sprich insbesondere Stickstoff, das ja damit nur mit Wasser im Prinzip funktioniert. Und mit diesen Bodenbewegungen und ich habe einige Weinberge beobachtet in den letzten Jahren, die leider keine Bodenbearbeitung mehr erfahren im Steilhang. Ich will jetzt keine Lagen nennen, aber es sind einige Weinberge, die machen mir richtig Sorge, weil da kaum noch Holz da ist und die Reben kümmern. Mhm. Und die wird man, wenn man das weiterhin so pflegt, nicht halten können. Die werden irgendwann kaputt gehen. Zumal ja jetzt vermutlich auch schon keine Erträge mehr bringen. Aber gut, also Intensität in die Bodenbewirtschaftung, Abdeckung, organisches Material und durchaus Bodenbearbeitung und da, wo es auch nötig ist, durchaus mal eine kleine Stickstoffgabe. Ich rede jetzt von vielleicht 40 Kilo in organischer Form, die durchaus mal förderlich sind für das Vegetative und auch natürlich für die Trauben, die dann entstehen sollen. Wir müssen ja auch einen gewissen Ertrag erwirtschaften.
Richtig. Und was das Erntelesemanagement anbelangt, gibt es da noch sozusagen Optionen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die Stellschraube, die natürlich am engsten ist, aber die muss man gut vorplanen. Wir haben bis jetzt immer unsere Lesetruppe, also wir lesen so mit 8 bis 10 Leuten, haben wir noch mit einem anderen Betrieb geteilt, also ich sag mal so 3 Tage hier, 3 Tage da. Das werde ich jetzt abstellen, weil dieser, also nicht wegen dem anderen Betrieb, aber wenn so ein Herbst kommt wie jetzt, dann ist es angesagt, Turbo einlegen und durchziehen. Mhm. Und dann kann ich nicht hier zwischendrin mal 3 Tage oder 2 Tage meine Lesetruppe nicht zur Verfügung haben. Mhm. Zumal wir doch nicht genau noch wissen, was ist mit dem Wetter wiederum unterwegs in der Zeit. Und ich gucke immer ganz ängstlich auch zu meinen Kollegen hier, die haben ja dann zum Teil noch Weinfeste in dieser Phase, Anfang Oktober, ja, wo dann Freitag, Samstag, Sonntag und Montags meist noch Halligalli ist und wenn man dann noch eigentlich lesen müsste, auch geht gar nicht mehr. Also wir müssen schlagkräftig sein. Der Herbst wird, früher haben wir 4 Wochen Riesling gelesen. Heute müssen wir sehen, dass wir den in drei Wochen lesen könnten, wenn wir die richtige Truppe haben. Und das wird entscheidend sein für die Zukunft.
Wann muss man anfangen? Morgens um 3 oder um 4 oder um 5?
Ach ne, das kann man ja nicht zumuten hier. Also wir sind ganz normal gestartet, okay. Aber natürlich wünsche ich mir keine 28 Grad im Weinberg. Und dann, ich habe zum Glück die Trauben in diesen kleinen Kisten und habe sie dann auch bei uns hier unten im Hof nochmal zwischengelagert. Da ist es relativ kühl, da geht das schon mal runter, dann auf 18 Grad nachts. Aber zukünftig wird dann auch noch, wie gesagt, der Most gekühlt werden müssen, wenn es so wieder so kommt. Ansonsten, wenn wir am Tag überlesen und in den Steillagen, ja, kriegen wir schon was weg, aber es geht halt lange nicht so schnell, als wenn man mit dem Vollender fahren kann oder in der Ebene unterwegs ist. Und zu den Bedingungen, wie wir es dieses Jahr hatten, habe ich also mindestens die Hälfte mehr an Stunden gebraucht, die wir normalerweise haben. Also wenn man so rechnet, so 200 Stunden pro Hektar für die Ernte, haben wir bestimmt 300, wenn nicht 350 gebraucht.
Ja, also das ist für die Menschen bei der Lese jetzt, das Thema nochmal aufzugreifen, bei 28, 30 Grad in den Steillagen nicht angenehm, das ist mir völlig klar. Aber auch die Trauben, ne? Das ist auch nicht ganz ohne, Trauben bei diesen Temperaturen dann zu ernten. Da kann ja auch alles Mögliche in Gang kommen, auch Dinge, die man dann nicht will. Deswegen das Runterkühlen. Was sind die größten Gefahren da an der Stelle?
Naja, dass du erstmal es nicht sauber gelesen hast. Ja? Also wenn du Essig in deine Kisten reinbekommst oder essigfaules Material, dann infiziert das natürlich alles und bei den Temperaturen vermehren sich die Bakterien ja rasant. Und von daher ist das mal das allererste. Jetzt haben wir natürlich mit diesen kleinen Kisten und dem kleinen Inhalt von 12, 15 Kilo, das sind die Trauben nicht so, die drücken sich nicht selber. Ja? Also wenn du die große Behälter hast, dann hast du natürlich, und die vollfüllst, dann hast du noch nicht mehr Druck schon von den Eigenbehälter. Ja, ja. Und dann hast du unten unter Umständen Saft in der Bütte oder in dem Behälter drin und ja, da marschiert dann alles los, was nicht loslaufen Hefen, sollte. Cetera, ja. Und von daher geht das mit unserer Kistenlese eigentlich ganz gut. Da bin ich wirklich, das würde ich überhaupt niemals mehr abstellen wollen. Das kann nur jedem empfehlen. Aber es muss natürlich schnell gehen und noch möglichst kühl nach Hause und dann entweder die Trauben kühlen oder den Most. Und ich sag mal, vielleicht darf man dann auch mal auf dem Most ein bisschen, da muss man gucken, ob man da beispielsweise die SO2-Gabe ein bisschen erhöht, um hier auch das erste einzudämmen.
Jetzt zum Ergebnis, was da jetzt gerade in der Gärung sich befindet. Du hast vorhin von relativ hohen Mostgewichten gesprochen. Ich habe von anderen Gegenden gehört, dass es gar nicht einfach war, dass zum Schluss sozusagen auch ein Reifestillstand gegeben war. Bei euch ging es oder in deinen Lagen ging es weiter mit hohen Mostgewichten?
Naja, ich meine, ein Teil dieser hohen Mostgewichte ist natürlich auch dem Botrytis-Teil geschuldet, der allerdings klein war. Also ich denke, wir haben so sauber ausgelesen, dass wir vielleicht sagen können, wir haben vielleicht 10%, vielleicht mal 15% Botrytis drin gehabt, aber das war dann auch echte, gute, saubere Botrytis, die natürlich das Mostgewicht ein bisschen hochtreibt. Aber ein Riesling mit 93, 94, 92 war Standard. Ne? Und bei den Spätburgundern, bei den höheren Erträgen, die ich, wie gesagt, auch die kann ich auch gebrauchen. Und für einen guten Rosé geht das auch. Muss man nicht absolut ausdünnen und Kleinsterträge fahren. Da sind wir dann auf jeden Fall mit immer noch auch knapp 90 Grad gut rausgekommen, trotz höherer Erträge. Und also der Riesling ist bei uns jetzt in dem Sinne nicht stehen geblieben.
Okay.
Aber das ist auch eine Frage vom, Ertrag. Also ich meine, im September waren wir mal durch die Pfalz gefahren und haben uns mal hier und da angeguckt, was da auch an Trauben auf uns zukommt oder auf den deutschen Markt zukommt. Und es wird ja auch gerade berichtet, dass da erheblich erhebliche Mengen am Anfang geerntet werden konnten noch mit Vollernter und nachher ging das gar nicht mehr und es ist etliches hängen geblieben. Auch in Baden ging es ja relativ schnell los und auch mit hohen Erträgen und gut, der Markt ist ja nicht unbedingt momentan auf der ganz rosigen Seite.
Nein, überhaupt nicht.
Und von daher wird da auch vieles, glaube ich, nicht abgeerntet worden sein. Und bei den Bedingungen jetzt da irgendwie auf Eiswein zu pokern, naja, das kann man mal noch versuchen, aber eigentlich ist das, was da jetzt noch hängt, absolut verloren. Ja.
Die Balance nochmal vielleicht ins Visier genommen zwischen der Aromatik, der geschmacklichen Tiefe, auch der geschmacklichen Komplexität auf der einen Seite und der Zuckerreife, also dem Alkohol der Weine und dem pH-Wert oder der Säure. Wie würdest du das einschätzen, gerade beim Riesling?
Ja, also da bin ich von überzeugt, dass das eine sehr gute Kombi ist, weil wir haben die Säure dabei, wir haben auch die Aromatik, weil wir waren früh unterwegs beim Riesling im Vergleich zu früher, aber trotzdem sind die Trauben unheimlich schmackhaft gewesen und auch was wir jetzt die ersten Weine probiert haben oder auch wenn ich in die Gärung so reinrieche, dann merkt man schon, okay, da sind schöne Aromen drin, die sind sauber und also das ist stimmig und es wird ein paar Rieslinge geben, die lagenbedingt ein bisschen weniger Säure haben und die anderen haben ein bisschen mehr. Und das Ganze wird auf jeden Fall, glaube ich, bin ich sicher, ein spannender Jahrgang werden.
Einer, der sich langsam entwickeln wird später, wenn er denn von der Hefe mal weg ist und in die Flasche gekommen ist, oder einer, der sehr früh präsent sein wird?
Ja, er hat ja alle Anlagen, um früh präsent zu sein. Ne? Mehr als reif geht ja nicht. Und ich würde mal so... Ich habe eben mal nachgedacht, es könnte so, wie, also ähnliche Bedingungen hatten wir 2011, ja. Das war auch hoch im Mostgewicht oder auch die 19er waren ja alle sehr reif. Da hatten wir zwar nicht ganz so das Problem mit der Essigfäule, aber natürlich haben wir sie raus, ja. Wir haben sie rausselektiert. Von daher haben wir eigentlich kein Problem, haben das nur verloren. Ja. Und in die Richtung wird es gehen. Wobei hier im Mittelrhein ist ja immer das Schöne, selbst ein Riesling mit 12,5 oder 13 Alkohol hat jetzt nicht diese Schwere, wie es in anderen Anbaugebieten zu finden ist. Da ist die Leichtigkeit des Schiefers und die Säure im Hintergrund, die das Ganze unterstützt, doch noch sehr förderlich. Und da machen die Rieslinge auch mit ein bisschen mehr Alkohol noch Trinkfreude.
Wo lag die, hast du gesagt, unterschiedlich in der Säure, je nach Lage, bei oder pH-Wert 3, 3,2 oder wo muss ich mir das ungefähr vorstellen?
Das liegt momentan so zwischen 3,1, 3,2 in der Richtung. Ja. Aber die sind, wie gesagt, in einem guten Bereich. Also das Niedrigste ist 7,4 oder was ich geerntet habe als Most.
Alles gut.
Und das Höchste ist 8,8. Also top. Das war in anderen warmen Jahren anders. Ne? Also weißt selber, dass wir da eher, dass es dann wieder ums Säuern ging und wie man mit diesen geringen Säuren hinkommt. Das hat der Riesling komischerweise gehalten, auch bei den warmen Nächten, die wir hatten.
Gut, dann denke ich, habe ich einen guten Eindruck gewonnen, wie das im Mittelrhein war.
Ja gut, ich habe jetzt, wie gesagt, habe jetzt mal für den südlicheren Teil hier hauptsächlich gesprochen. Mittelrhein ist ja sehr heterogen und vor allen Dingen im nördlicheren Teil, also im Bopperter Raum, die sind ja noch früher, die Kollegen im Bopperter haben, die hatten dann ganz schön, die hatten das Problem schon, oder sag mal, die mit dem Jahrgang schon etwas früher zu kämpfen. Und dann gibt es ja noch die Kollegen oben im Siebengebirge, da vulkanischem Gestein, die berichten aber auch sehr gut.
Also das ist nicht ganz so warm da, ne?
Nicht ganz, ja. Aber man musste sich überall anstrengen und halt nur das Gute nach Hause bringen. Und wenn man das Gute nach Hause bringt, bekommt auch was Gutes bei raus.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir ganz herzlich und sag bis demnächst mal wieder.
Ja, gerne. Melde dich.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.
So ihr Lieben, das war die 149. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Randolf Kauer, der den Auftakt dieser Podcast-Reihe zum Jahrgang 2023 bestritt. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus einem anderen deutschen Anbaugebiet. Schaltet wieder ein und lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.